Ehe ich anfange, muss ich mich für zahlreiche Dinge entschuldigen. Es ist die letzten 5 Tage mir vieles gesagt worden, was ich verkehrt gemacht habe. Das erste betrifft einen alten Mann hier. Der falsche Prophet hier hieß nicht Knenas, sondern Zedekia, der Sohn des Knenas. Und es ist allmählich eine Empörung entstanden, dass ich den immer Knenas genannt habe. Knenas heißt nämlich der Flachkopf. Es ist also der Zedekia, der Sohn des Knenas, des Flachkopf gewesen, nicht wahr? Aber ich habe im Jugendhaus mal, im Jugendverein mal über diese Geschichte gesprochen, und da kriegte der einfach so, der wurde ein Begriff für uns, der Knenas, nicht? Aber Sie haben recht. Also bleiben wir korrekt, Zedekia, der Sohn des Knenas. Der zweite Fall, der viel Empörung hervorgerufen hat und langsam zur Sprache kommen muss, ist der, dass ich im Jugendgottesdienst öfters gesagt habe, man möge die Kollekte im Klingelbeutel tun und nicht am Ausgang. Und das hat also nun sehr viele Gemüter, ich möchte es nicht sonntags, habe ich so wenig Zeit, erörtern darum hier, viele Gemüter sehr betrübt. Warum eigentlich? Sehen Sie, am letzten Sonntag geschieht, dass ein Mann von auswärts eine große Gabe in Ausgangskollekte wirft. Die wollte natürlich unserer Jugendarbeit geben, verstehen Sie? Die geht aber nun in einen Pott, wirklich, die Kirche hat Geld. Die hat Kirchensteuer, hat Kirchgeld, das ist ja keine Not. Aber es hat sich so herausgestellt, dass wir hier im Waldhaus alles selber bezahlen müssen. Sehen Sie, wenn eine Scheibe kaputt geht, muss ich das Geld aufbringen. Verstehen Sie? Ich muss die Liederbücher drucken, wir haben keine mehr. Nicht? Ich brauche jetzt 18.000 Mark. Nun, ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn am Ausgang ein guter Mann von auswärts 50 Mark in Ausgangskollekte wirft, die er mir geben wollte. Und darum sage ich, okay, das müsst ihr hier rein tun. Erregen sich nicht mehr auf, regen sich nicht, ist nicht Bosheit, nicht ist nicht Bosheit. Ich gönne der Kirche auch alles Geld, aber in dem Fall geht es einfach darum, dass die Leute, die uns was geben wollen, das wissen. Wenn es nach mir ginge, würde das überhaupt der Schwindel aufhören, dass hier zweimal Geld gesammelt wird. Das ist doch Unrecht, finden Sie nicht? Und das Dritte, was viele Seelen empört hat und was ich also nun unablässig vorgeworfen kriege, ist, dass ich Sonntag, da waren zwei kleine Mädchen da, die liefen rein, die kenne ich vom Nachbarhaus, und liefen nach 5 Minuten wieder raus, und da sagte ich, die haben uns mit dem Kino verwechselt. Und daraus wurde nun folgende Geschichte, eine arme Frau ist schlecht geworden, sie ist todkrank hinausgewandert, eine andere will ihr helfen, und der hohe Pastor wirft ihr noch eine Beschimpfung nach. Seien Sie überzeugt, dass es nicht so war, aber es tut mir leid, dass ich es gesagt habe. Ich tue Buße in Sack und Asche darüber, ich gebe mir schon immer Mühe, keine Randbemerkungen zu machen, aber manchmal pitschen sie einem raus. Lassen Sie mich, wenn wir schon hier unter uns sind, mal eben 2 Sachen dazu sagen. Dieser Saal hat eigentlich vorgesehen 245 Plätze. Es sind sonntags gut 900 Leute drin. Glauben Sie mir, es ist eine ungeheure Konzentration, diese 900 Menschen zusammenzuhalten, dass sie zuhören. Dass eine ungeheure Konzentration nötig ist, nun sagen wir, einen gebildeten Doktor sowieso und einen 15-jährigen Jungen anzusprechen, das ist eine ungeheure Konzentration, nicht? Und da passiert dann, dass ab und zu mal so eine Bemerkung raus ist nicht richtig, nicht? Aber ihn zur Erklärung. Aber jetzt möchte ich noch das sagen, das ist ein Jugendgottesdienst, wo wir das nicht tragisch nehmen. Und ich empfehle manchen, gehen Sie in die Auferstehungskirche oder in die Kreuzkirche, in die Christuskirche, da sind zu solchen Ärgernissen in keiner Weise ausgesetzt. Wie gesagt, es ist nicht richtig, entschuldige mich bei Ihnen, nicht wahr? Aber ich fürchte, wenn Sie gar keine solchen Anstöße mehr haben, dann ist es ganz langweilig geworden. Können wir nun anfangen. Wir schlagen auf 2. Chroniker 18, Vers 18. Sehen Sie, ich muss Ihnen kurz einen Zusammenhang noch einmal sagen, doch, fromme König Josaphat hat sich mit dem, also der ist im Südreich Jerusalem, ist der fromme König Josaphat, ist nach Norden gezogen, das Nordreich, zu dem gottabtrünnigen König Ahab, zu dem abgöttischen König Ahab, und hat mit dem gemeinsame Sache gemacht. Der Ahab, das ist eine falsche Sache, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Er hat sich Also da heißt es im Griechischen, so steht da, zieht nicht am Joch mit Ungläubigen, da steht das Bild vom Zygos, vom Joch, von dem Joch, wie es die Ochsen in der Landwirtschaft früher trugen, ein Joch, wo zwei Ochsen dran ist, dasselbe Joch nicht, und unter dasselbe Joch soll man nicht gehen. Wir haben viel mit Ungläubigen zu tun, klar, aber ich will nicht unter demselben Joch sein. Der Josef hat tut das. Er lässt den Kriegszug ein mit dem König Ahab. Und dann wird es ihm also doch selber unheimlich und er sagt zum Ahab, können wir nicht den Herrn fragen? Können wir nicht den Herrn fragen? Dann sagt der Ahab, selbstverständlich, ich habe 400 Propheten hier. Und dann lässt er 400 Hofprediger aufmarschieren, die alle sagen, der Herr spricht, ziehe hinauf nach Ramon in Gilead, der Herr wird deinen Kriegszug segnen. Der Herr ist mit der gerechten Sache, er lässt von Schlechten nicht die guten Rechten, Deutschland, ein feste Burg, alles das, was Hofprediger je und dann geklärt haben. Glauben Sie mir, da ist viel Schindluder getrieben worden und wird noch. Und dem Josef hat es nicht wohl bei der Geschichte und sagt, hast du nicht außer den 400 noch ein Richtchen? Noch ein Richtchen, Mann Gottes. Ja, sagt der König Ahab. Ich habe noch einen, aber der sagt mir immer bloß böse Sachen. Lass doch den mal kommen. Und nun wird der Micha, der Sohn Jemlas, geholt. Und da sagt der König Ahab zu ihm, sollen wir den Kriegszug machen? Und da sagt der Micha zuerst, ja, machen ruhig. Und da sagt der König, ich beschwöre dich, dass du mir jetzt die Wahrheit sagst. Und nun kommt unser Text, Vers 18, noch einmal. 2. Chroniker 18, Vers 18. Er aber sprach, darum höret des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, und alles himmlische Heer stand seiner Rechten und seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König Israels, überreden, dass er hinaufziehe und falle zu Ramot in Gilead, und da dieser jenes und dieser so und jener anders sagte, kam ein Geist hervor und trat vor den Herrn und sprach, ich will ihn überreden. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren, ein falscher Geist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn überreden und wirst ausrichten, fahre hin und tue also. Nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist gegeben in dieser deiner Propheten Mund, und der Herr hat Böses wider dich geredet. Da trat er zu, da ist er, der misshandelte Mann, Zedekia, der Sohn Knenas, und schlug Micha auf den Backen und sprach, welchen Weg ist der Geist des Herrn von mir gegangen, dass er durch dich redete? Micha sprach, siehe, du wirst sehen des Tages, wenn du von einer Kammer in die andere gehen wirst, dass du dich versteckst. Aber der König Israel sprach, nehmt Micha und lasst ihn bleiben bei Amon, dem Stadtvogt, und bei Joas, dem Sohn des Königs, und saget, so spricht der König, leget diesen ins Gefängnis und speist ihn mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret ihr Völker alle. Ja, wir spüren ja, wie in diese Geschichte unheimlich aktuell ist. Zwei Gruppen von Propheten treten auf, die 400, geführt von dem Zedekia, des Sohn des Knenas, und der eine. Und wir haben hier das, was durch die ganzen Jahrhunderte hindurchgeht. Die falsche Kirche und die wahre Kirche. Die Staatskirche und die göttliche Kirche. Die 400, die vom König bezahlt sind, die reden, was ihnen gefällt, die unter allen Umständen vermeiden, aufzufallen, unter allen Umständen vermeiden, mit der öffentlichen Meinung in Konflikt zu kommen. Wenn der König und alle Leute Krieg machen wollen, dann segnen wir die Waffen. Und wenn der Krieg verloren ist, als schiefgegangen ist, dann sagen wir, Gottes Wille ist der Friede, nicht? Das haben wir ja in den letzten 15 Jahren grauenvoll wieder erlebt, nicht? Wie unsere Kirche je nach Bedarf alles sagen kann. Und daneben steht der eine, er ist immer in der Minorität, der Micha, der nicht eine politische Ansicht verzeiht, der nicht unter weiteres in der Opposition steht, sondern der sagt, so spricht der Herr. Der innerlich frei ist, den man ins Gefängnis schicken kann, der doch kein Umständen gewillt ist, dem König zu sagen, was er hören will, sondern allen Umständen entschlossen ist, zu sagen, was doch er ihm gesagt hat. Und sehen Sie, diese beiden Formen der Kirche werden bis zum Ende der Zeiten sichtbar sein. Wenn ich die Offenbarung recht verstehe, dann kommt am Ende der Zeiten, ehe Jesus wiederkommt, ein großes letztes Weltreich des Antichristen. Und dieser Antichrist wird absolut nicht areligiös sein, sondern er wird neben sich eine Kirche haben. Die Offenbarung 13 ist das in Bildersprache gesagt, dass da ein falscher Prophet ist, also die Form dieser Kirche, ein falscher Prophet neben ihm steht. Das heißt, es wird eine Kirche da sein, die völlig geeint den religiösen Unterbau gibt für diesen Laden. Und es gibt sehr viele ernste Christen, die alle ökumenischen Bestrebungen, Vereinheitlichung der Kirchen, im Grunde so sehen. Vielleicht strebt das hin auf die große Einheitskirche, die am Schluss in großer Devotion den religiösen Zucker auf den Kuchen des Antichristen gibt, nicht des großen letzten Weltreichs. Das muss man wissen, ehe man von den Dingen überrascht wird. Verstehen Sie, wenn das am Schluss dann kommt, eine große Weltkirche, dann werden die harmlosen Christen auf dem Bauch liegen und sagen, wie schön, nicht wahr? Und wenn dann Jünger Jesu sagen, wir haben gekreuzigten Herrn, ihr seid immer gegen die Einheit. Ich höre das förmlich schon, verstehen Sie? Man muss das vorher sehen, diese Dinge. Das ist nicht alles, was Kirche ist. Diese 400 Propheten, sie imponierende Laden, diese falsche Kirche. Falsche Propheten, falsche Predigt. Und das ist nicht alles, was alleine steht und einem König die Wahrheit sagt, ohne weil das verrückt und querköpfig ist, sondern es kann sehr wohl von Gott sein. Da muss man als Christ offene Augen behalten und ein nüchternes Urteil. Aber jetzt wollen wir erstmal auf diese merkwürdige Geschichte kommen. Doch Micha sagt dem König, wenn Sie es mal sehen wollen, haben wir letztes Mal besprochen, Vers 16, ich sah das ganze Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sagt der König, siehst du, Josaphat, der sagt mir nur Böses. Und nun war es dieser Micha, diese merkwürdige Geschichte zu erzählen. Ich war im Geist im Himmel, in der anderen Welt. Und da sah ich den Herrn auf dem Thron sitzen. Und um ihn her stand das himmlische Heer. Und da hat der Herr gesagt, wer kann den Ab fertig machen, dass er sein Unglück rennt. Und er berät das himmlische Heer. Und schließlich sagt einer von den offenbar Engeln, ja, von den himmlischen Geistern, ich will ein falscher Geist sein im Mund seiner Propheten. Und auf die wird er hören, und dann wird er den Kriegszug machen und wird umkommen dabei. Sagt der Herr, tu das. Diese Geschichte gibt uns natürlich eine Menge Rätsel. Erstens, Rätsel, war der Prophet wirklich im Geist, im Himmel? Oder ist es nur eine allegorische Erzählung? Ne? Also ich bin überzeugt, dass es ein wirkliches Erlebnis ist. Wenn Sie mal Jesaja 6, Vers 1 lesen, dann sehen Sie dasselbe, dass doch Herr seinen Propheten erlaubt, einen Blick zu tun in die Welt, die uns sonst verschlossen ist. Und ich sah, heißt Jesaja 6, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Nicht wahr, da darf Jesaja einen Blick tun in die Welt, die uns sonst verschlossen ist. Und wenn Sie die Offenbarung lesen, Offenbarung 4, ist eine Türe aufgetan. Und eine Stimme sprach, komm, Und ich trat herzu und ich sah den Thron Gottes und das himmlische Heer. Das heißt, wem die Wirklichkeit Gottes und seines Reiches fragwürdig ist, der wird natürlich hier eine Legende sehen. Verstehen Sie? Eine kleine Legende. Aber wenn uns das wirklich klar ist, dass die Welt Gottes in der anderen Dimension, aber um uns her ist, ganz nah, der wird verstehen, dass der Herr seinen Propheten mal die Augen öffnet, dass sie sehen. Und ich glaube, dass, also ich persönlich, aber ich kann es nicht beweisen, bin persönlich überzeugt, hier war dieser Prophet Micha im Geist im Himmel. Aber nun kommt das zweite Rätsel. Das heißt, diese falschen Propheten, diese falsche Kirche, die im König nach dem Munde redet, die war dann von Gott inspiriert. Das ist das Problem, ne? Das heißt, diese falsche Kirche, diese falschen Propheten, die haben ihren falschen Geist bekommen auf einen Auftrag des himmlischen Herrn hin. Und so steht es hier. Und der Herr sprach, wer will Ahab überreden? Und ein Geist sagt, ich will überreden. Und der Herr sagt, du wirst tun gehen. Lieber, hier steht eine Frage. Diese falschen Propheten, inspiriert von Gott, die Lüge zu sagen. Ja, meine Freunde, verstehen Sie, ich kann nicht alles erklären, also wenn man Gott ganz verstehen könnte, wäre Gott im besten Fall ein Superintendent. Den kann ich noch zur Not verstehen. Bischöfe gehen schon über meinen Begriff. Aber ein Superintendent, nicht? Und da ich Gott nicht ganz verstehen kann, Gott ist höher als ein Superintendent. Aber ich will wenigstens das Ihnen sagen, was ich höre. Sehen Sie, das ist allerdings, was die Bibel hier und dann sagt, dass Gottes Gericht darin bestehen kann, dass er den Menschen Irrtümer sendet, weil sie die Wahrheit nicht wollen. Weil sie Wahrheit nicht wollen, müssen sie Irrtümer haben. Thüringen war das Land der Reformation. Wenn irgendwo Evangelium gewesen ist, in Thüringen gewesen. Und Thüringen ist das Land, das am gottlosesten wurde. Und da entstand die gottloste Nazi-Religion. Und heute haben sie Marxismus. Verstehen Sie? Das sind Gottes Gerichte. Wer die Kuchen nicht will, muss Dreck fressen. Wer die Wahrheit nicht will, der muss die Lüge glauben. Der muss, das ist Gottes Gericht. Er schreit so, hurra, wir sind aufgeklärt, wir glauben nicht mehr den Quatsch im Evangelium und ahnen nicht, dass dieses Gebrüll bereits Gottes Gericht ist. Wie manche atheistische Sendbote in der DDR, der groß gegen Evangelium kämpft, ahnt nicht, dass es Gottes Gericht ist, dass er solchen Unsinn reden muss. Wie mancher liberale Bürger hier unter uns nicht, der seinen Käse verzapft, dass er Gott im grünen Walde findet, und der Pflichterfüllung und all den Unsinn, den man heute im deutschen Bürgertum hören kann. Nicht wie mancher Bürger ahnt gar nicht, dass ihn Gott verurteilt hat, diesen Unsinn zu glauben, weil das Evangelium nicht wollte. Wie manch einer, der heute groß verkündigt, ich tue Recht und scheue niemand, ich brauche kein Heiland, ahnt nicht, dass Gott ihn verurteilt hat, diesen Quatsch zu glauben, dass das Kreuz nicht mehr sehen darf, weil er sein Heiland verworfen hat. Das ist nicht Erfindung von mir, sondern ich muss Ihnen da einfach die entscheidende Bibel stellen. In 2. Thessalonicher Brief 2, Vers 11 heißt es, darum wird Ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass Sie, Gott wird Ihnen kräftige Irrtümer senden, dass Sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Man kann das Evangelium, diese geoffenbarte Wahrheit Gottes, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Er trug unsere Sünde. Er ist auferstanden von Tod. Man kann diese Wahrheit nicht ungestraft verwerfen. Denn es gibt hunderttausend Essen. Die legen morgens im Bett und schlafen aus und sagen, ach nein, wir sind auch so ein bisschen christlich, nicht? So wie der Pastor Buschler sagt, das ist ja fanatisch und so. Und ahne nicht, dass Gottes Gericht darin anhebt, nicht, dass sie jetzt weltanschaulich neutral bleiben dürfen. Das erlaubt Gott gar nicht. Sondern nun müssen sie in purem Unsinn glauben. Darum wurde Hegel geglaubt, und darum wurde Darwin geglaubt, und darum wurde Karl Marx geglaubt, und darum wurde Hitler geglaubt, und wir werden noch ganz anderen Schwindel kriegen, den wir glauben, glauben Sie mir. Nicht? Das ist Gottes Gericht. Wer das Brot nicht will, muss sich von Dreck ernähren. Bei dem Wort der Wahrheit nicht glauben, wird ihm Gott kräftige Irrtümer schicken. Das ist, gibt nur einen Weg, sich davor, vor diesem Gericht zu schützen, dass wir wirklich das Evangelium und das Wort der Wahrheit ganz ernst nehmen. Fangen Sie an, jeden Tag eine Viertelstunde der Bibel zu lesen. Lassen Sie Ihren Geist eingehen. Wie Nahrung. Nehmen Sie es auf. Das ist keine Sache zum Spielen, das Evangelium. Das ist keine Sache zum Spielen. Und sehen Sie, das geschieht hier in dieser Geschichte, in dieser unheimlichen Geschichte. Der König Ahab hat unter Einfluss seiner Frau dem heidnischen, kananitischen Götzendienst Tür und Tor geöffnet. Er hat dem Wort Gottes den Krieg erklärt. Seine Frau, die Isabel, stand dem Propheten Elia nach dem Leben. Nun kriegt er als Gericht 400 Hofprediger, die ihn dumm machen. Es ist Gottes Gnade, dass noch einer da ist, der Micha, aber den will er ja nicht hören. Und der sagt ihm das hier einmal deutlich, König Ahab, es ist Gottes Gericht über dich gekommen, dass seine Propheten dich belügen, dass keiner mehr wagt, die Wahrheit zu sagen. Gottes Gericht. Eine unheimliche Geschichte. Das dritte Problem, das mich in der Geschichte bewegt, ist dieses, was war denn das für ein Geist, der als falscher Geist in den Propheten kam? War das ein Geist vom Geist Gottes oder was war das für ein Geist? Nicht, hier steht so merkwürdig, alles himmlische Heer stand seiner Rechten und der Herr sprach, wer will Ahab überreden? Und da kam ein Geist hervor und trat vor den Herrn und sprach, ich will ihn überreden. Der Herr sprach, womit? Ich will ausfahren und falscher Geist sein in seiner Prophetenmund. Sehen Sie, siehst hier, was war das für ein Geist? Ich weiß es nicht. Also offen, ich weiß es nicht, da kann ich Ihnen nicht antworten. Wenn ich drauf und dran bin zu sagen, das war also auch ein himmlischer Geist, ein Geist der Engel, dann widerstrebt mir alles, dass ein solches Wesen ein falscher Geist in den Propheten sein könnte, nicht? Da wehrt sich alles immer dagegen. Ich weiß nicht, kennen Sie das Buch Hiob? Im Buch Hiob, was dann Goethe ja im Faust in seiner Einleitung da braucht, im Vorspiel im Himmel, da erscheinen die Kinder Gottes, die Engel Gottes vor dem Thron des Herrn. Und da tritt auch der Satan. Tritt der Satan her. Er hat freien Zutritt zu Gott. Und Gott redet mit ihm und gibt ihm Aufträge. Und so könnte ich mir fast eher denken, dass hier einer von diesen Dämonen von Gott den Auftrag kriegt. Dass Gott also den Dämonen Raum lässt über diese Propheten. Ich weiß es nicht genau. Also hier ist die Grenze erreicht, wo ich auslegen kann, nicht? Aber lassen Sie mich einen Moment bei stehen bleiben. 400 Propheten, die den Namen des Herrn verkündigen und seinen Willen predigen. Und wahrscheinlich unter dämonischen Einflüssen stehen. Da packt einen die Angst, nicht? Wo kann man hingeraten? Und ich bin ernsthaft überzeugt, dass das möglich ist, verstehen Sie, des Menschen den Namen Jesu Christi nennen und fromm tun und doch unter dämonischen Einflüssen sind, unter teuflischen Einflüssen sind. Im 2. Korinther, 2. Korinther 11, Vers 14, da sagt Paulus, der Teufel verstellt sich in ein Engel des Lichts. Und sehen Sie, darum sind so gutgläubige, schlichte Christen, die nicht im Worte Gottes gewurzelt sind, so in Gefahr. Nicht, wenn ich dran denke, wie 33, fast alle Christen so, den deutschen Christen, das war die Nazikirche, anheimfielen. Und wenn man sie dann fragte, ganz ernsthaft, die Christen bei mir im Gottesdienst gesessen hatten, sehen sie nicht, dass das alles Lüge ist, dass nicht mehr Jesus im Mittelpunkt, sondern Hitler und aber bitte, was ist das für eine Einheit und für eine Jubel und, verstehen Sie, für ganz sentimentale Sachen flogen sie wie die Fliegen auf dem Leim. Ich bitte Sie, diese schreckliche Wahrheit in Ihre Augen zu fassen, dass 400 Prediger vom Teufel besessen sein können. Und das ist absolut noch nicht genügend, um selbst zu werden, sich irgendwie welchen Prediger der Kirche an die Rockschuhe zu hängen. Das ist absolut nicht genügend, um selig zu werden. Hängen Sie sich dem an die Rockschuhe, der für Sie gestorben und auferstanden ist. Und bitten Sie ihn um den Heiligen Geist. Dann haben Sie die innere Freiheit und dann wissen Sie, wo Sie hingehören. Nicht, ob Sie allein stehen oder in einer großen Schar stehen dürfen. Ich möchte dieses schreckliche Thema nun verlassen, aber es ist ja, glaube ich, sehr wichtig, dass wir es mal so uns ansehen, nicht? Dann, das macht einen frei von Menschenknechtschaft. Ich möchte Sie als nächstes jetzt hinweisen auf den Weg dieses Propheten Micha. Den Sohn des Jemla. Es ist erstaunlich, wie dieser Micha, der Sohn des Jemla, immer mehr in seiner Lebensführung gleichsam die Züge des Herrn Jesus bekommt. Also sehen Sie, ich möchte, lassen Sie mich noch mal einen Moment dabei stehen bleiben, das ist ein Steckenpferd von mir und meine alten Freunde haben das tausendmal gehört und ich möchte nicht müde werden, es Ihnen zu sagen. Jesus hat gesagt, forscht in der Schrift des Alten Testaments, die zeugt von mir. Jesus hat deutlich gesagt, das Alte Testament von ihm zeugt. Und sehen Sie, das ist also eine Sache für Leute mit, die gern graben. Im Alten Testament das Zeugnis von Jesus zu sehen. Das liegt nicht so auf der Oberfläche. Sehen Sie? Und das in mancherlei Form bezeugt das Alte Testament den Herrn Jesus. Erstens in Form der Verheißung. Nicht? Jesaja 53. Eine Menge Verheißungen. Zweitens ist von Jesus die Rede durch die kultischen Vorbilder. Wenn dann Opfer dargebracht wird, ist ein Vorbild auf Jesus das Opferlamm. Wenn da ein ehernes Meer steht, in dem die Priester sich waschen, ein Vorbild, dass man sich in der Gemeinde Jesu wäscht. Wäscht. Sie verstehen, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn es einen hohen Priester gibt, ist der hohe Priester ein Vorbild auf Jesus, den großen hohen Priester. Das heißt, alle kultischen Einrichtungen sind Vorbild auf Jesus. Drittens wird Jesus dargestellt, ich möchte so sagen, lass mal drittens raus, viertens erscheint Jesus im Alten Testament verschiedentlich selber. Er erscheint selber verschiedentlich. Das kann ich Ihnen jetzt nicht ausführen. Und jetzt kommt drittens. Die Gestalten des Alten Testaments, die Männer des Alten Testaments, die bekommen auf einmal ganz überraschend die Züge Jesu, dass sie wie ein Schatten Jesu aussehen. Wie ein Schatten Jesu. Darf ich Ihnen das mal eben hier zeigen? Dieser Micha ist in der entscheidenden Stunde ganz allein gelassen. Auch der fromme König Josaphat bekennt sich nicht zu ihm. Als es jetzt gilt, als er da vor Gericht steht, ist er ganz alleine. So stand Jesus
ganz allein vor dem Hohen Rat und vor dem Pilatus. Auch seine Brüder, die Jünger, hatten ihn im Stich gelassen. Weiter. Es gibt einen Augenblick in dem Verhör, wo der König Ahab feierlich aufsteht und sagt, ich beschwöre dich, dass du uns jetzt die Wahrheit sagst. Ich beschwöre dich. Vers 15. Ich beschwöre dich. So stand im Prozess Jesu der hohe Priester auf. Ich beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und weiter. In Vers 26 heißt, legt ihn ins Gefängnis und speist ihn mit Brot und Wasser der Trübsal. Jesus wurde sogar ans Kreuz geschlagen. Aber hier ist dasselbe. Er geht ins Leiden. Er muss ins Leiden gehen. Brot und Wasser der Trübsal, das heißt, er wird wohl keine Kontext gekriegt haben da, nicht? Er wird schlecht behandelt worden sein mit Brot und Wasser der Trübsal. Das war ein Wink, behandelt ihn schlecht. Dieser Micha muss den Leidensweg gehen. Wie Jesus. Verstehen Sie? Ganz allein. Das Beschwören. Der Leidensweg. Das ist ja das, die Züge Jesu. Das Merkwürdige ist, wie ab und zu an diesen Männern des alten Bundes gleichsam so Striche rauskommen, dass wir förmlich unseren Heiland vor uns sehen. Ja, meine Freunde, wenn die Vorläufer Jesu den Jesusweg gehen mussten, dann müssen, glaube ich, die Nachfolger auch den Jesusweg gehen. Ja? Das waren die Vorläufer Jesu, diese Propheten. Wir wollen doch hoffentlich Nachfolger sein. Meine Freunde, dann gilt ein Gesetz für alle, für den Herrn, seine Vorläufer und Nachfolger. Dann kann das also auch für unser Leben mal gelten, dass wir ganz allein dastehen. Und was haben wir für eine Angst davor? Menschen im Jahr 59 alleine sein. Das ist ja unser Glück, dass wir in der Massengesellschaft uns verkriechen dürfen, nicht? 10.000 denken dasselbe wie ich, dann ist es todsicher richtig so, nicht? Dann ist es todsicher richtig. Lieben Freunde, es geht in der Nachfolge Jesu durch große Einsamkeit. Ah, ich habe gestern wieder so ein paar Seiten Kierkegaard gelesen. Das ist einfach unerhört, mit welcher Einseitigkeit er das sagt, dass Gott Menschen aus der Masse lostrennt. Du musst Mut haben, allein zu sein vor ihm, wenn er mit dir ins Gericht geht und wenn er dich verurteilt und wenn er dir Gnade sagt und wenn er dich in den Weg führt. Da geht es dich nichts mehr an, was die Menge tut. Es gilt für die Nachfolger Jesu auch, dass sie ab und zu ein Bekenntnis ablegen müssen. Ich beschwöre dich. Das war bei den Vorläufern so, das war bei Jesus so, das ist bei uns so. Sehen Sie, es gibt Christen, die werfen die Perlen vor die Säue. Wo sie gehen und stehen, legen sie ein Zeugnis ab und es kommt gar nichts mehr raus dabei. Ich wünschte uns, dass wir begreifen, wenn so eine Stunde da ist, wo vielleicht unausgesprochen heißt, jetzt sind wir beschworen zu sagen, was die Wahrheit ist. Und dass wir dann ein Bekenntnis hinlegen. Es kommt keiner von uns drumherum, in schwierigen Situationen einmal zu bekennen, ob wir am Heiland gehören wollen oder nicht. Nicht nur beim Kaffee oder Thema drüber reden, ist ganz hübsch und gut und so. Aber verstehen Sie, ich glaube, es kommt kein Jesus-Jünger drumherum, einmal in dieser verdammten Situation, wo man ganz allein steht, sagen zu müssen, wo man steht. Wo es einfach um die ganze Existenz geht. Wo die Welt gleich an uns war, ich beschwöre dich, dass du uns sagst, wo stehst du? Und es gilt für alle Nachfolger Jesu auch das Gesetz vom Brot und Wasser der Trübsal. Es hat mich mächtig gepackt. als ich eines Tages begriff, dass in einem Lied es so gerne habe heißt, also das ist das Lied, die Sache ist dein Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Das ist ein Fundslied, so schrecklich gern, so oft singen lassen. Und das geht Ihnen das nicht auch so, dass man ein Lied jahrelang singen kann und hat nie ganz begriffen, was man singt. Hat es nie ganz begriffen. Und auf einmal heben wir das auf, dass da steht, wo Lamm und so für uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Kann man das noch überhaupt beten? Lass mich teil haben an deinem Leiden. Und an dem Leiden um deinetwillen. Aber ich glaube schon, dass also auch die Nachfolger Jesu das einfach einkalkulieren müssen, dass sie irgendwann mal Brot und Wasser oder Trübsal zu sich nehmen müssen. Und dann dürfen sie nicht gleich Nerven verlieren und sagen, wie kann Gott das zulassen? Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich tausendmal erzählt, die schöne Geschichte, wie ich ganz junger Pfarrer in Essen war, hatte ich eine Bibelschule in der Gustavstraße, kam viele Leute. Und da war ein Mann, der kam, er sagte auch, er wäre zum Glauben gekommen. Er war arbeitslos, war kein Beamter gewesen und hatte aber bald Aussicht, bald eine Stelle zu kriegen. Und dann habe ich mitgeholfen, dass er eine Stelle als Hausmeister in einer Schule kriegte. Und eines Tages blieb er weg. Kam einfach nicht mehr in die Bibelstunde. Und da bin ich mal hin. Und das vergesse ich nicht, dieses Gespräch war so eines der ersten Erlebnisse für einen jungen Pfarrer. Man sammelt ja seine Erfahrungen. Da sage ich also, lieber sowieso, Sie haben da immer an derselben Stelle gesessen. Und wir hatten damals das Lieblingslied, Ich will dich lieben, meine Stärke. Das wurde so oft gesungen, Ich will dich lieben, ohne Lohn. Das haben Sie mitgesungen, warum kommen Sie nicht mehr? Da sagt er, sehen Sie, jetzt war ich arbeitslos und jetzt kriege ich die Stelle. Und ich habe nicht gewusst, was das für eine schäbige Stelle ist. Und was man da tun muss. Ich bin enttäuscht. Und jetzt kann ich nicht raus hier. Und sehen Sie, wenn Gott so mit mir umgeht, dann bin ich's leid. Also, entweder gibt's gar keinen Gott oder ich bin ihm böse, aber wie kann Gott sowas zulassen? Oh, habe ich gesagt, lieber Freund, ich sehe Sie noch singen. Ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Kaum fängt Not ein bisschen an, da sagen sie schon, nee, Feierabend. Lieber Gott, wie kannst du sowas zulassen, nicht wahr? Da kündigen sie schon. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir begreifen, die Vorläufer Jesu und der Herr Jesus selber sind den Weg des Leidens gegangen. Und darum werden die Nachfolger Jesu auch je und dann so geführt. Das gehört zur Erziehung Gottes mit seinen Kindern. Es gibt ein wundervolles Wort, das habe ich entdeckt, als ich im Gefängnis saß. An einem Sonntagnachmittag, ich war wirklich fertig, meine Nerven, ich war wirklich im Leiden. Und es war so still und so hoffnungslos alles. Und dann las ich im Propheten Maleachi. So spricht doch Herr. Ich will sitzen und will sie schmelzen wie ein Silberschmied, das Silber läutert. Das ist im Propheten Maleachi. Das ist also, ich kann sie nicht ganz wörtlich zitieren, im hebräischen Text ganz deutlich, wie so ein Silberschmied einen Tiegel mit etwas unreinem Silber auf einer Glut hat und nun darüber gebeugt sitzt und genau darauf achtet, wie lange dieser Tiegel auf der Glut stehen muss. Und welche Hitze gerade nötig sind, dass das Silber geläutert wird. Und es kann im Augenblick, wurde mir das so klar, wie Gott, der große Gott, dem Welt und Sterne gehören, uns so ernst nimmt, dass er ein einzelnes Gotteskind so in Schmelztiegel tut, und darüber gebeugt ist es kein Augenblick aus den Augen lässt, bis der Zweck dieses Leidens erreicht ist. Und wenn hier jemand sitzt, der vielleicht in äußeres inneres Leiden kommt, sie dürfen die Augen des himmlischen Vaters auf sich gerichtet sehen und haben nur zu fragen, wo will's raus, was ist der Zweck? Nicht, wann komme ich da bald wieder raus aus dem Druck, sondern was will er mit mir erreichen? Das ist der Weg des Herrn, der Vorläufer oder Nachfolger, darf ich nochmal sagen, dieses Alleinsein oft, dieses Entscheiden vielleicht bekennen müssen, wenn es ganz schwer ist, und dieses Ja sagen auch zu Brot und Wasser der Trübsal. Micha musste diesen Weg Jesu gehen. Lassen Sie uns auch gehen, wenn es nötig ist.